Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Kein Wille, kein Kampf, keine Mentalität. Wer dieses Trikot trägt, hat sich zu zerreißen. So die Ansage der Fans auf einem großen Banner vor der Ostkurve. Vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg zunächst demonstratives Schweigen bei den Ultras. Eine Aktion, die der Mannschaft zeigen soll, wie ernst die Lage ist und dass ein Umdenken gefordert wird. Das 1:2 liefert keine starken Argumente. Immerhin steht eine von der Einstellung her etwas andere grün-weiße Mannschaft auf dem Platz als im Pokal. Und damit moin zum Nachspieldeich. Ihr seid mit am Start, auch unter unserer WhatsApp-Nummer, der 0160982 dreimal die 8 und die 4. Da habt ihr euch eingebracht und fleißig diskutiert. Werfen wir rein in diesen Podcast und der nimmt jetzt Fahrt auf mit meinem Deichstube-Kollegen Malte Bürger, der sich gestern die 5. Niederlage in Folge gegeben hat. Moin du.
Moin, ja, das klingt wirklich super, wie du das anmoderierst. 5. Niederlage in Folge, ja. Es macht momentan wirklich wenig Spaß, Werder immer zuzuschauen, wobei es ja, muss man zur Ehrenrettung sagen, gestern auch nicht ganz so schlimm war, aber es war jetzt ja auch nicht so, dass man hinterher sagt, oh, ist alles wieder gut.
Ja, Werder, die Überraschung der Rückrunde im negativen Sinne, hat, glaube ich, die Süddeutsche Zeitung geschrieben. Schön, dass die uns immerhin noch kommentieren hier oben im Norden. Ich habe mich so gefragt, ich war selbst im Stadion, was hat jetzt dieser gestrige Nachmittag eigentlich gebracht? Was fangen wir damit an? Dürfen wir uns freuen, dass Werder nur 1:2 verloren hat? Sind wir schon so weit?
Naja, irgendwie ist man schon so weit, weil wenn man sich vorher umgehört hat, dann gab es ja wirklich einige, die gesagt haben, das wird die nächste große Klatsche geben. Insofern muss man, ja, irgendwie kann man sich darüber freuen, aber unterm Strich natürlich nicht. Ich halte es da mit Amos Pieper, der gesagt hat, ja, das war die richtige Reaktion und das war das, was wir uns vorgestellt haben, aber es war auch das Mindeste, was wir zeigen konnten. Und genau so sehe ich es auch. Ja, Werder hat eine Reaktion gezeigt und die fiel glücklicherweise besser aus als in den vergangenen Spielen, wo wir ja auch schon irgendwie drauf gewartet haben, dass die Mannschaft mal wieder ein bisschen was in die richtige Richtung lenken will. Das war gestern zu spüren, auch nach den frühen Rückschlägen in beiden Halbzeiten. Vor allem in der ersten Halbzeit hat die Mannschaft ja eine gute Partie gezeigt. Am Ende halt trotzdem verloren. Du bist da nicht untergegangen, ist okay, aber richtig zufrieden kannst du damit nicht sein.
Nee, vielleicht mit der Körpersprache von Berg. Die fand ich ziemlich gut in den ersten Minuten insbesondere. Der hat ganz clever agiert, aber ein Berg macht eben dann auch noch nicht das ganze Spiel. Wir sammeln ja immer im Nachspieldeich auch schon während der Partie eure Stimmen ein. Und die hat uns erreicht in der 77. Minute.
Hallo, liebe Deichstube. Hier bei mir ist jetzt die 77. Minute. Und ich muss sagen, ich glaube nicht noch, dass Bremen hier noch einen Unentschieden rausholt. Vielleicht noch ein Tor. Ist aber nicht so, dass sie nicht wollen und nicht können. In dem Spiel fehlt mir tatsächlich irgendwie, fehlt denen das nötige Glück. Und Wolfsburg hat einen unfassbar guten Torwart, der heute richtig was rausholt. Und wie gesagt, wenn man die beiden Gegentore sich anguckt, war da viel Glück bei. Das auf der einen Seite, Pech auf der anderen Seite, dann kommt so ein 2:0 raus mit der ganzen Vorgeschichte. Wenn das nicht alles gewesen wäre, wäre das eine ganz normale Niederlage, mit der man leben könnte.
Das nötige Glück, ja, das hat tatsächlich gefehlt. Wenn man sich die Matchdaten so anschaut, könnte man das so interpretieren. Expected Goals bei Werder 1,66, Wolfsburg 0,69. Das tut richtig weh, Malte.
Ja, aber nötiges Glück ist das für mich ehrlich gesagt nicht. Man sagt zwar immer Matchglück und so und dass man sich das auch erarbeiten muss und ich glaube, darum geht's unterm Strich. Werder hat in der ersten Hälfte gute Chancen gehabt. André Silva, finde ich, neben dem von dir erwähnten Olli Berg, die haben wirklich da gut funktioniert vorne. André Silva hat 2 Chancen gehabt und dann nach einer halben Stunde dieses Mega-Ding von Jens Day, der muss halt einfach rein. Ja, der gegnerische Keeper, der hält den gut, klar, kann man so sagen, aber trotzdem, in der Hinrunde, das ist jetzt müßig, jetzt alles zu wiederholen, hätte Jens Day den wahrscheinlich blind gemacht, so wie er da im Flow war. Jetzt macht er sie eben nicht und das verdeutlicht eben ganz genau, dass die Mannschaft im Kopf halt eben nicht so klar ist, warum soll sie es auch sein, nach dem, was zuletzt auf sie eingeprasselt ist, dass sie eben nicht so klar im Kopf ist, wie sie es benötigen müsste, weil die Chancen, wie gesagt, die waren eben da und das hat meines Erachtens nichts mit Glück zu tun. Das sind alles Dinge, die einerseits zwischen den Ohren stattfinden und andererseits auch eben damit zu tun haben, dass die Spieler nicht ihr Top-Niveau haben. haben. Und da sind wir dann eben auch beim Torhüter. Wenn du auf der einen Seite sagst, der hat wirklich überragend gehalten, musst du eben auf der anderen Seite diesmal auch sagen, dass er es nicht so unbedingt getan hat.
Ja, über den reden wir noch ganz explizit, aber okay. Das, was du gerade benannt hast, könnte auch schon die schöne Anmoderation für unseren nächsten Beitrag hier sein. Moin, man sagt ja, dass viel Glück dann irgendwann auch Können ist. Genauso muss man sagen, immer Pech ist dann wohl Unvermögen. Anders kann man es ja wohl nicht beschreiben, dass Hundertprozentige wie in Bielefeld kläglich vergeben werden und auch heute gegen Wolfsburg solche Dinger nicht im Netz zappeln. Langsam bekommt man wirklich Angst, dass da nicht mehr viele Punkte zusammenkommen. Die Spieler müssen auf die Couch. Das ist so ein Stück weit das Problem, finde ich auch, also nicht die Couch, sondern dass wir uns jetzt auch so ein Stück weit im Niemandsland der Liga befinden. Also nach oben geht momentan nichts, nach unten müssen wir aufpassen, das wird hier auch nochmal angeprangert. Ja, was macht diese Gemengelage jetzt mit der Mannschaft? Ist das auch genau das, was gerade zwischen den Ohren abgeht, dass vielleicht auch so ein bisschen der letzte Funke fehlt?
Nee, das glaube ich nicht, aber es ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite weißt du jetzt, okay, die Saisonziele nach oben und Pokal und so, das ist alles dahin und du hast diese Ausgangslage mit 30 Punkten immerhin schon. Das heißt, es nimmt dir auch ein Stück weit Druck, was in so einer Situation ja auch wichtig ist, um irgendwie wieder in die Spur zu kommen. Auf der anderen Seite wissen die natürlich auch, dass da von unten jetzt diese Gefahr droht und machen wir uns nichts vor, an anderen Bundesliga-Standorten würde nach einer derartigen Bilanz aber mal so richtig der Baum brennen zur momentanen Phase. Und bei Werder versuchen sie das natürlich jetzt noch irgendwie anders weg zu moderieren. Sie haben alles erkannt. Sie haben sich, ich will nicht sagen, ein Stück weit damit arrangiert, was da jetzt gerade passiert, weil das ist falsch, aber befindest dich halt in einer Situation, mit der du jetzt einfach umgehen musst. Und da hilft es jetzt auch nicht, wenn da alle plötzlich durchdrehen und völlig wahnsinnig durcheinander schreien. Also man muss jetzt halt irgendwie diesen Ausweg finden und dass die auf die Couch müssen, das ist, glaube ich, gar nicht so falsch. Es gibt ohnehin ja die Zusammenarbeit mit einem Atemcoach. Ich glaube, der ist gefragter denn je. Nur mit Reden, das haben auch alle gesagt, gestern noch einmal, wird es nicht gehen. Du musst es auch zeigen. Aber na klar, nach dem, was du in den letzten Wochen gezeigt hast, ist es auch schwierig, etwas wieder Besseres zu zeigen, zumindest in ganz kurzen Momenten. Also ich habe ja Ole Werner auch danach gefragt, bei der PK hinterher, wann ist denn endlich wieder fußballerische Normalität zu erwarten? Und da hat er gesagt, ja, insgesamt, der Weg wird weit sein. Wie lange er genau ist, das kann er auch nicht sagen.
Kannst du mir denn sagen, wo ich diesen Atemcoach buchen kann? Den hätte ich gerne für die nächste Partie.
Ich habe ja kürzlich mit dem ein Interview gemacht und der ist tatsächlich nicht für Privatpersonen erhältlich. Ich hatte auch mal gedacht, Mensch, vielleicht pimpe ich mein privates Leben noch irgendwie auf. Vielleicht hat er noch den einen oder anderen Tipp für mich parat. Aber er sagte, nee, er lässt sich nur speziell von Profisportlern buchen und ist momentan auch monothematisch nur für den SV Werder Bremen im Einsatz. Er ist oft gelobt worden, dass er Werder eine gewisse Mentalität vielleicht implantiert hat oder einen großen Teil daran hatte. Ich glaube, jetzt im neuen Jahr wird es auch mal wieder Zeit, dass auch er nochmal irgendeinen neuen Lösungsansatz findet, der den Spielern eben neues Selbstbewusstsein verleiht.
Ja, bitte hier die Doppelbuchung. Gibt man vielleicht sogar aus auf Rezepte, wenn es ganz schlimm kommt. Weil man einfach damit auch viele Fans schützt. Ich würde gerne auf einen Aspekt raus. Den fand ich gerade ganz spannend. Du hast gesagt, der Druck ist nicht so da. Ich habe aber das Gefühl, der Druck wächst doch gerade sukzessive. Ich meine, es kommen keine Punkte dazu. Und das seit einigen Spielen. Und du siehst einfach, wie es gerade in der Tabelle ja langsam, aber sicher eben nach unten geht. Und da kommen ja wieder so Szenarien in den Kopf, die wir alle schon mal hatten, die wir alle kennen und vor denen auch viele von euch, liebe Community, Angst haben, Malte. Also
ja, genau.
Druck, also ich würde den schon verspüren.
Ja, nein, ich will auch gar nicht sagen, dass es gar keinen Druck gibt. Dann habe ich mich da gerade eben falsch ausgedrückt. Es geht nur darum, dass du tabellarisch, weil du eben auch das Niemandsland erwähntest, ein Stück weit einen anderen Druck hast. Und es muss ja irgendwie einen Ansatz geben, um dieser Mannschaft diese Lähmung, diesen Frust irgendwie von der Schulter zu nehmen, dieses Gefühl des Scheiterns, weil natürlich, und das hat auch Felix Agu zum Beispiel gestern nochmal gesagt, da ist ja niemand, der, auch wenn es manchmal vielleicht so aussehen mag, der nicht 100% gibt und der in den Zweikämpfen zurücksteckt. Nur es sieht halt eben manchmal so aus, weil einfach eine gewisse Lähmung, eine gewisse Unzufriedenheit, ein gewisses Entsetzen über das, was da alles passiert ist in den vergangenen Wochen, erstmal verarbeitet werden muss. Und das meinte ich mit weniger Druck, dass du dich jetzt wirklich so im tabellarischen Niemandsland im Moment zumindest noch befindest, dass dieser Druck eigentlich weg ist. Du hast nicht den Druck, wir müssen jetzt unbedingt gewinnen, damit wir oben dran bleiben. Und du hast auch noch nicht diesen eklatanten Druck, oh, wir müssen jetzt unbedingt gewinnen, sonst wird das da unten nochmal richtig ungemütlich. Aber ja, natürlich wissen die auch, dass sie Druck haben sie sowieso immer. Das ist in diesem Sport einfach völlig normal. Und natürlich müssen sie jetzt daran arbeiten. Und wenn man so will, ist das der Druck, dass dieser Druck nach unten hin eben nicht noch größer wird. Weil klar, bei nur noch 13 Punkten kann das nochmal ungemütlich werden. Und natürlich brauchen die dringend Punkte. Das ist ja gar keine Frage, damit man eben in Ruhe arbeiten kann. Und ich glaube, dass das eben gerade nicht gelingt. Und dann auch nach so einem Spiel wie gestern, wo du dann als Spieler auch noch rausgehst und sagst, wir haben hier irgendwie unverdient verloren, weil eigentlich haben wir es ja ganz okay gemacht. Das hilft natürlich alles nicht, dass du demnächst ein bisschen lockerer in die nächsten Wochen gehst.
Ja, und in der Ost wurde es ja auf den Punkt gebracht mit diesem Thema zerreißen. Wir wollen, dass derjenige, der das Werder-Trikot trägt, sich zerreißt. Haben das denn die Spieler gestern tatsächlich getan?
Ja, ich würde da jetzt niemanden rausziehen und sagen, er hat es nicht getan. Also ich würde jetzt auch nicht nur sagen, dass zum Beispiel ein Olli Berg da super energetisch an die Arbeit gegangen ist. Also da waren ja einige unterwegs. Und Leo Bittencourt hat sich auch gut reingehangen. Es gibt überall Probleme auf dem Spielfeld. Ob es nun Flanken, Standards, Pässe, was auch immer sind, wirst du immer sehen im Moment. Aber die grundsätzliche Einstellung der Mannschaft, die hat ja gestimmt. Es wurden auch defensiv keine großartigen Fehler gemacht dieses Mal. Auch weil der VfL Wolfsburg eben nicht über 90 Minuten lang komplett offensiv gespielt hat, sondern den Bremern nach den beiden frühen Toren auch das Spiel überlassen hat. Aber trotzdem hat diese Mannschaft, ich hatte schon das Gefühl, dass sie gewollt hat, dass sie sich diesmal gegen Widerstände gestemmt hat. Also es hätte ja jetzt auch wirklich nicht verwundert, wenn du nach 6 Minuten kriegst du dieses 0:1 nach diesem schwerwiegenden Torwartfehler. Dann kannst du ja auch in der jetzigen Phase total auseinanderbrechen. Also es hätte ja jetzt niemanden wirklich überrascht, wenn diese Mannschaft da komplett auseinandergefallen wäre. Aber nein, da hat sie sich auch nochmal wieder gesammelt, hat nach einer kurzen Anlaufzeit es geschafft, das Spiel ja in die eigene Richtung zu lenken und dann halt eben die Tore nicht gemacht. Und wenn du all diese Erfolgserlebnisse im Moment nicht hast, dann wird es natürlich unterm Strich schwierig. Aber also es wurde gegrätscht, es wurde gekämpft, dass das jetzt nicht immer super mega elegant aussieht, ja, aber ich glaube auch deswegen wurde zum Beispiel gestern stimmungstechnisch wenig gepfiffen im Stadion, weil man irgendwie akzeptiert hat, okay, die Mannschaft, die wehrt sich, die tut was dagegen, aber anscheinend kann sie es im Moment halt auch nicht besser.
Ja, ich hatte ehrlich gesagt am Anfang ziemlich Bedenken, denn ja, so ein paar Minuten vor dem Spiel herrschte ja wirklich Schweigen in der Ostkurve. Mhm. Also das fand ich schon ziemlich spooky, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Die haben aber dann ja nochmal den Dreh bekommen. Als der Werder-Schal hochgereckt wurde beim Lied, haben die Ultras sich offensichtlich ausgenommen. Ne? Da gab es diesen einen in der Mitte, quasi diesen einen Fleck von Menschen, die haben ihren Schal noch nicht mal hochgehalten. Das sagt was aus. Wir sprechen auch gleich nochmal drüber. Es gab einen Austausch zwischen den Ultras und der Mannschaft und allen Verantwortlichen. Aber bevor wir das tun, würde ich gerne nochmal unseren Taktikexperten Tobi Escher hören. Hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Ole Werner ist kein Trainer, der seine Mannschaft allzu gerne umbaut. Umso mehr ließ er aufhorchen beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Da hat er nämlich seine Mannschaft im Vergleich zur Pokalniederlage gegen Arminia Bielefeld auf gleich 5 Positionen verändert. Teilweise war das leistungsbedingt, teilweise hatte er aber auch keine anderen Optionen. So mussten im Sturm Oliver Berg und André Silva nebeneinander anfangen. Und das hat überraschend gut funktioniert. Werder ging zwar früh in Rückstand, aber danach, im Verlauf der ersten Halbzeit, haben sie immer wieder sich Chancen erspielt. Der VfL Wolfsburg stand sehr passiv im 5-3-2. Was Werder aber gut gemacht hat, ist immer wieder, dadurch, dass Berg und Silva entgegengekommen sind, haben sie Überzahlen hergestellt. Und sie haben immer wieder die Mittelfeldspieler von Wolfsburg vor Entscheidungen gezwungen. Und von dort haben sie, von den Halbräumen aus, haben sie sehr gut auf die Flügel rausgespielt, sind auch wieder mit Flanken ins Zentrum gekommen. Sie hatten eigentlich die besseren Chancen in der ersten Halbzeit. Das Problem war, dass nach der Pause das 0-2 Werder komplett den Stecker gezogen hat. Wolfsburg hat in der zweiten Halbzeit ein paar Dinge besser gemacht. Sie haben zum Beispiel mit der Abwehrkette sind sie besser rausgerückt, sobald sich die Bremer Stürmer haben fallen lassen. Sie haben auch die Räume im Mittelfeld etwas kompakter gehalten. Aber grundsätzlich hast du gemerkt, dass bei den Bremern Spielern der Kopf angefangen hat zu arbeiten. Und da muss man auch sagen, im Verlauf des Spiels kamen dann nicht mehr viele Impulse, auch nicht von der Bank. Werner hat zwar einen Dreifachwechsel in der 72. Minute dann gewagt, aber auch damit ging kein taktischer Systemwechsel einher. Weiser ist dann ins Mittelfeld geschoben und man hat dann aber trotzdem weiter mit der Dreierkette hinten gespielt, mit so einem 3-3-4-Aufbau. Das hat die Dynamik des Spiels nicht verändert und das gab dann erst ganz zum Schluss so ein bisschen so ein Aufflackern, aber insgesamt war das zu wenig und man hat auch deutlich gemerkt, dass es bei dieser Mannschaft psychologische Probleme gibt, gerade nach dem 0-2. aber auch taktische Probleme. Es gibt eben, wenn dieser Plan A im Verlauf des Spiels nicht mehr funktioniert, zu selten einen Plan B. Man hält sehr lange in der Formation fest. Und da kann man sich langsam mal fragen, dieser Plan klappt jetzt seit mehreren Pflichtspielen nicht mehr. Vielleicht muss da irgendwann was Neues her.
Ja, Tobi, vielen Dank. Da muss was Neues her, sagt der Herr Escher. Was könnte denn hier helfen, Malte?
Tja, das ist wirklich die Königsfrage. Wir reden ja auch schon seit ein paar Wochen davon, dass Werder dringend einen Plan B braucht. Und natürlich merkst du das. Also gerade eben dann auch in der zweiten Hälfte, wenn dieser Plan A nicht mehr ganz so fruchtet, weil die Mannschaft auch, glaube ich, nach dem 0-2 eben selber nicht mehr so ganz dran geglaubt hat, dass man hier nochmal irgendwie zurückkommen könnte. Ist aber auch klar, dass du in der jetzigen Phase und dann ohnehin unter diesen Umständen viele Spieler krank und jeder ist mit sich selber beschäftigt, dass du es da auch super schwierig hast, da jetzt einfach mal einen komplett neuen Plan zu installieren. Aber irgendwas muss ja mal passieren. Also immerhin konnte man froh sein, dass dieser Plan A gestern wieder etwas besser umgesetzt wurde, zumindest in Durchgang 1. Und ja, vielleicht, wenn dann alle Spieler mal wieder fit sind und dann auch im Rhythmus bleiben, also weil sie nicht durch irgendwelche anderen Sachen dann wieder aus der Bahn geworfen werden und dann wieder 2 Wochen Pause haben oder so. Ja, vielleicht geht es dann auch alles wieder besser, aber klar, das muss vielleicht nicht mehr für diese Saison, auch wenn Werder es da dringend benötigt, aber vor allem für die kommende Saison ein unerlässliches Ziel sein, diesen Plan B zu haben. Anscheinend ist das Vertrauen von Ole Werner in die Mannschaft nicht groß genug, dass sie mit einem anderen Muster spielen kann oder die Spieler das wirklich gewinnbringend umsetzen, weil ich kann mir ja nicht vorstellen, dass er sich da komplett verweigert. Also er ist ein Trainer, der wie jeder andere Trainer natürlich nach verschiedenen taktischen Vorlieben spielen lassen wollen möchte und ist ja auch nicht blind und sieht das nicht, dass da auf dem Spielfeld etwas nicht so funktioniert, wie es sich ursprünglich alle gedacht haben. Nur Werder ist eben, und das wurde auch häufig betont, eine Mannschaft, die mit Automatismen funktioniert und mit gewissen Vorlieben. Die hat dieses Spielsystem in den letzten 3 Jahren, seitdem Ole Werner da ist, komplett verinnerlicht. Nur mittlerweile stellen sich die Gegner da natürlich viel, viel besser drauf ein. Und da ist dieses Versäumnis eben, dass es keinen Plan B gibt. Und den muss Werder irgendwie aus dem Hut zaubern. Das wird in dieser Saison wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Aber wie gesagt, ab der Sommerpause sollte man da mit Hochdruck dran arbeiten, um den Gegner notfalls eben auch mal ab Minute 60 nochmal wieder überraschen zu können.
Aber was drängt sich denn da auf? Also was wäre ein guter Plan B? Also ich meine, da wird ja auch viel spekuliert.
Es würde ja einfach schon helfen, wenn du taktisch da ein bisschen umstellst. Gehst mal auf eine Viererkette. Es ist ja jetzt nicht so, als wäre die Viererkette gerade nicht modern in der Abwehr. Und dann verschiebt sich natürlich schon die ganze Statik. Du kannst die Raute wieder rausholen. Du kannst vorne viel, viel häufiger und nicht nur situativ eben mit einer klaren Dreierstruktur spielen. Also da gibt es ja jede Menge taktische Möglichkeiten. Und dann geht's natürlich.
Ja, die Frage ist ja, sorry, dass ich da reingehe, aber die Frage ist ja, haben wir das Potenzial? Also könnten wir zum Beispiel eine Viererkette Stand jetzt verlässlich abbilden? Mit den Spielern, die wir haben.
Wenn alle gesund und alle fit sind, dann würde das durchaus funktionieren. Also da sehe ich keine Schwierigkeiten. Es gibt jede Menge Spieler, die das auch schon gut gemacht haben. Auch ein Mitchell Weiser, der jetzt momentan ein klassischer Flügelläufer ist, hat gute Zeiten auch in einer klassischen Viererkette erlebt, wenngleich seine Stärken natürlich offensiver Natur sind und nicht unbedingt defensiver. Aber grundsätzlich wären die Spieler dazu in der Lage. Also warum denn auch nicht? Es wäre ja erschreckend, wenn sie das nicht könnten. Also wenn man wirklich nur glaubt, dass das in diesem System funktioniert. Aber natürlich ist es zuletzt so gewesen, dass sie dieses eine System eben gewohnt waren. Und wenn du dann jetzt plötzlich von oben, das so von jetzt auf gleich oben draufstülpst, ohne das wirklich wochenlang im Training einstudiert zu haben, dann schleichen sich natürlich noch viel mehr Fehler ein, weil die Abstimmungen untereinander dann ganz andere sind als in diesem System. Und das ist eben dieses Vertrauen, auf das Ole Werner setzt, dass die Spieler, wenn sie sich in diesem System bewegen, am wohlsten fühlen und am ehesten wissen, was sie zu tun haben, als wenn sie jetzt plötzlich ein ganz neues zu bearbeiten hätten. Aber wie gesagt, deswegen, das ist etwas, was eigentlich mit langer Vorbereitung zu planen ist und nicht so wie im Kreisliga-Fußball, wo du sagst, komm, heute spielen wir anders, weil 3 Leute nicht da sind. Das funktioniert so einfach eben nicht. Dafür sind die anderen Bundesliga-Mannschaften, die Gegner, die dann gegenüberstehen, auch viel zu clever.
Also du brauchst eine lange Planungsphase und die weitere Einschränkung, die du reingebracht hast, ist natürlich, also oder einschränkendes Element sind dann die Verletzten, die wir ja en masse hatten auch in den letzten Wochen. Deswegen, ja, da zielte meine Frage so ein bisschen drauf ab. Also haben wir da genug, wie es immer so schön heißt, Spielermaterial auch auf der Bank, um das abbilden zu können. Aber gut, wir haben verstanden, was könnte ein Plan B sein und dass er nicht mal ebenso spontan umsetzbar ist, sondern dass es dann ein bisschen langfristiger sein muss.
Leider
das
nicht,
Tun und Handeln des Trainers, genau. Lass uns noch mal genauer auf einzelne Szenen schauen. Du hast schon eine benannt, das war die bittere 6. Minute. Ein Tor mit und für den Popo, könnte man sagen, das auf das Konto von Michael Zetterer geht. Daniel schreibt dazu, Zetterer, Müller 1:2, also Müller ist der Keeper von Wolfsburg. Da sieht man, dass ein formstarker Torwart Spiele entscheiden kann. Es tut mir leid, das zu sagen, aber die Strafraumbeherrschung von Zetterer ist nicht erstligareif. Er fliegt an so vielen Ecken und Flanken vorbei, dass da sehr oft Gefahr in unserem Strafraum entsteht. Das muss er ganz schnell in den Griff bekommen. Ja, er sah tatsächlich nicht gut aus in der Aktion gestern. Aber die Frage ist ja, ist das jetzt Grund genug, ihn grundsätzlich anzuzählen? Wie bewertest du seine Leistung in den letzten Spielen? Ich meine, in der Hinrunde haben wir ihn noch gefeiert als verlässlichen 11. Feldspieler, als jemand, der ein völlig neues Spiel kreiert, aus Torwartrolle. Also, was sagst du, wie ist seine Leistungskurve und was ist da gestern passiert bei ihm?
Ja, die ist total wellenförmig bei ihm im Moment. Natürlich hat er auch immer wieder Szenen drin, wo er wirklich gute Paraden auspackt, aber man hat im Moment eher das Gefühl, das sind dann Szenen, wo der Ball, ich sag mal, auch relativ nah auf Körpernähe kommt. Ne? Also natürlich in Bielefeld gab es diese Szene, wo er den einen Ball noch aus dem Winkel fischen muss. Klar, das war mal wieder was anderes, aber momentan sind gerade bei Fernschüssen oder so, hast du häufig das Gefühl, er ist dann nicht der Keeper, der auch mal einen vermeintlich unhaltbaren hält, wobei ich den Treffer zum 0:2 gestern nicht, also per se für unhaltbar halte, sondern den sollte ein Keeper seiner Klasse eigentlich zumindest berühren oder aus der Gefahrenzone irgendwie fischen können. Strafraumbeherrschung bin ich dabei. Da gibt's momentan, wie ich finde, auch das ein oder andere Problem. Ist nicht die erste Flanke, die gefährlich in den Strafraum oder nicht mal in den Strafraum, sondern im Prinzip an den Fünfer segelt. Und das ist Hoheitsgebiet eines Torhüters. Und entweder entscheidest du dich dafür, auf der Linie kleben zu bleiben. Das hat ein gewisser Gigi Pavlenka häufig getan.
Ja.
Das kann mal gut gehen, kann aber auch nicht. Oder du kommst raus, aber dann musst du als Keeper kompromisslos das Ding haben. Und wenn du dann siehst, dass da einer irgendwie seitlich und nicht richtig hingucken da zum Ball geht, also dann Körperkontakt hin oder her, dann ist das einfach gerade nicht gut gewesen. Und es ist halt gestern so bitter gewesen, weil das eben diese beiden Szenen waren, die am Ende spielentscheidend waren. Klar, du weißt nie, wie die Wolfsburger sonst weitergespielt hätten, wenn es weiterhin 0-0 gestanden hätte. Womöglich hätten die viel, viel mehr investiert. Das Spielermaterial dazu war ja da. Aber trotzdem, unter dem Strich bleibt das eben in Erinnerung. Und dann waren es wieder mal individuelle Fehler, diesmal halt nicht der Abwehr, sondern eines Torhüters, die dich das Spiel gekostet haben. Und das ist brutal bitter. Und dann eben auch schwierig, wenn wir vor ein paar Wochen darüber reden, dass der eine auf den anderen zeigt und sagt, hier, du bist schuld, ist das natürlich brutal schwierig als Mannschaft, dieses Mal aus diesem Wochenende rauszugehen und zu sagen, okay, das haben wir gemeinsam verloren, das haben wir gemeinsam verloren, sondern du weißt, okay, klar, der Keeper hat uns auch schon mal Punkte gerettet, aber das ist schon jetzt auch eine ganze Weile her und diesmal kann man eben auch, kommt man nicht drum rum zu sagen, dass er eine große Schuld daran trägt, wenn auch er nicht der Alleinschuldige ist, aber trotzdem, das gehört eben dazu.
Philipp aus Köln hat uns auch was geschickt zu Zetti und denkt Folgendes.
Ich glaube, es fehlt das Juju. Es fehlt das Glück. Es fehlt, weiß ich nicht. Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Insgesamt, gerade die Noten von euch gelesen, völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Für mich Zetterer, ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich eine halbe Note zu schlecht, aber keine Ahnung. Er gewinnt im Moment für uns keine Spiele, sollte aber einfach weiter, weil es ein hervorragender Typ, ein hervorragender Torwart ist, einfach weitermachen. Es wird schon kommen, es wird schon kommen. Die nächsten Wochen werden schwer, aber das passt schon. Liebe Grüße aus Köln, euer Philipp.
Ja, das ist die rheinische Zuversicht. Et kütt wird kütt, et hätte mal jott jange, ne? By the way, lieber Philipp.
Maximal entspannt, das wird schon, das wird schon.
Du, das ist, so sind sie, die Kölner, ne? Und Philipp, falls du irgendwie noch vor Ort bist, kannst du gerne mal gucken, wo ich meine Stimme am Donnerstag bei euch in der Stadt verloren habe. Muss irgendwo in der Südstadt gewesen sein.
Aha.
Das ist du. Also Werder hat mir natürlich stimmlich den Rest gegeben, aber ich sag mal, Karneval war die Vorhut. Naja, gut. Kommen wir zurück zu Philipps Ansatz. Das klingt ja so ein bisschen nach Ruhe bewahren, durchatmen, weitermachen. Andererseits bringt Zetti eben, du hast es gerade gesagt, nicht die Impulse rein, für die er noch in der Hinrunde stand. Und das macht uns natürlich alle nicht ruhiger.
Haben wir nicht auch viel zu lange jetzt schon Ruhe bewahrt? Also ist das nicht so?
Ja.
Also das ist ja auch so ein bisschen das Problem. Ich bin jetzt auch der Letzte, der da wirklich in Panik verfällt. Und der gestrige Auftritt macht ja auch eher Mut, dass es vielleicht doch mal wieder in die richtige Richtung kippen kann. Aber es ist natürlich auch ein total fragiles Konstrukt da. Und also jetzt nur zu sagen, oh, das kommt schon wieder und das ist ein netter Typ. Ich finde den auch schwer in Ordnung, das kann ich ja auch so sagen. Aber unter dem Strich steht halt das, was 90 Minuten da auf dem Platz gezeigt wird. Und deswegen, für mich ist das alles kein Glück. Also es hat wenig mit Glück zu tun, weil das immer so ein bisschen bedeutet, ja, komm, wir schießen halt aufs Tor, entweder geht er halt rein oder nicht. Nee, du musst die Kugel da halt unbedingt reinhaben wollen. Und genauso musst du sie hinten unbedingt weghaben wollen. Und das ist vielleicht das, was gerade im Stichwort Strafraumbeherrschung so ein bisschen abgeht, dass du gerade nicht das Gefühl hast, er will um jeden Preis diesen Ball da wegkriegen. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob der noch die Sorge hat an diesem Crash, den er in Gladbach damals hatte, wo er wirklich ja ganz, ganz übel auf dem Nacken gelandet ist, als er mal rausgekommen ist. Vielleicht ist das irgendwie unterbewusst drin, ich weiß es nicht. Aber diese Kompromisslosigkeit, was ja letztendlich auch bedeutet, mit voller Energie bei der Sache zu sein, die trägt sich eben durch alle Mannschaftsteile und da kannst du den Torwart eben mit reinnehmen.
Ja, er gewinnt keine Spiele, war hier das schlagende Argument.
Nicht,
man kann sagen, er verliert sie tatsächlich, wenn wir es so rigoros sagen, das hast du eben schon gesagt. Dieses Mal, genau, aber es ist eben die Leistungskurve, die man sich andersrum wünscht. Marco köpft noch den hier rein, ich zitiere, hallo liebe Deichstube, für die heutige Leistung hätten wir mehr verdient, wir haben diese Saison ein dickes Torwartproblem, beide Gegentore gehen auf seine Kappe, das zweite kann man ihm allerdings nur bedingt ankreiden, er ist für einen Torwart einfach zu klein, das ist bestimmt schon das 30. Gegentor in seiner Karriere, wo einfach ein paar Zentimeter fehlen, glaube leider, dass Backhaus auch noch einige Jahre braucht, aber vielleicht kann man ihn mal reinwerfen und für die Zukunft aufbauen. Ja, wäre das eine Alternative Stand jetzt? Ich meine, das war ja, Pavlenka war damals verletzt, aber das kann ja auch immer mal entlastend und erleichternd sein für einen Zetti. Und vielleicht auch nochmal irgendwie so einen Anschub in der Leistungskurve bringen, wenn er weiß, jetzt ist Mio Backhaus plötzlich im Tor,
ja,
die Nummer zwei.
Ich kann den Gedankengang total verstehen. Ist natürlich für einen Torwart ist das immer schwierig, also auch für den zweiten, weil du eben auf dieser Position im Normalfall einfach nicht oft hin und her wechselst. Da ist es anders als in der Innenverteidigung, wenn dir da der Spieler nicht gepasst hat, sitzt er halt am nächsten Wochenende auf der Bank, spielt ein anderer. Das gibt's auf der Torhüterposition nicht. Natürlich willst du da eine gewisse Konstanz haben. Mio Backhaus hat im Training, da gehe ich mit, der wird noch eine Zeit brauchen, auch für dieses Niveau. Er zeigt gute Trainingseinheiten, die ich schon gesehen habe, wo du denkst, oh cool, da kratzt er aber wirklich starke Dinger raus und dann gibt's auch wieder Momente, da hast du das Gefühl, da ist fast jeder Schuss irgendwie drin. Da ist er dann auch nicht der Rückhalt, der man sich wünscht. Also der muss noch jede Menge Erfahrung sammeln und Ich glaube nicht, dass es einem Michael Zetterer jetzt viel machen würde, wenn der jetzt, also oder anders. Also als Trainer kommst du einfach nicht auf die Idee zu sagen, ey, dann stelle ich jetzt gegen Leverkusen halt nächstes Wochenende den Backhaus ins Tor, damit der Zetti irgendwie einen Denkzettel bekommt und drüber nachdenkt, dass er besser werden muss und eine Woche drauf gegen Gladbach ist dann wieder Michael Zetterer im Tor. So funktioniert's halt nicht. Und weil eben Mio Backhaus dir auch noch nicht diese großen Leistungen oder diese wichtigen Leistungen, die Werder im Tor bräuchte, garantieren kann, gehe ich jetzt nicht von einem schnellen Torhüter Wechsel aus, zumal eben Michael Zetterer diesen Faktor des fußballspielenden Torhüters halt noch mitbringt. Also auch da hakt es im Moment. Da hat er gestern direkt nach wenigen Sekunden fast, also schon aufreizend lässig diesen Ballverlust dahin genommen, wo er den Ball gerade noch mal irgendwie wegbekommen hat. Das ist ja auch nicht zum ersten Mal vorgekommen. Also da merkst du auch da fehlt ein bisschen was. Wobei, da möchte ich ihn noch minimal in Schutz nehmen, natürlich kann er die Kugel einfach nur wegdreschen, da ist dann aber auch niemandem mitgeholfen. Er guckt natürlich, und dafür hat er eben diese fußballerische Klasse, nach einer guten Anspielstation. Und die scheint es eben dann auch viel zu selten zu geben. Mhm. Im gestrigen Spiel am Anfang war es so und in den Spielen zuvor haben wir alle darüber geredet, dass zu wenig Bewegung im Bremer Spiel war und einfach keine Anspielstation da ist. Und so reizt er es natürlich bis zum letzten Moment aus, in der Hoffnung, noch eine Anspielstation zu finden. Und wenn es die nicht gibt, dann muss er den Ball halt wegschlagen. Das sieht für einen Torwart immer mega bescheuert aus, aber um ein bisschen zu verdeutlichen, also was er damit vorhat. Also er macht das ja auch nicht, um irgendwie die Zuschauer total in Entsetzen zu versetzen, aber gestern war es halt so und natürlich wünschte der mehr Klarheit und dann erwartest du natürlich aber in solchen Momenten, wenn es wiederholt nicht klappt, eine Anspielstation zu finden, dass der Torwart dann clever genug ist, dann drischt er die Kugel halt irgendwo weit und vorne ins Aus, dann ist es eben so, aber dann ist hinten wenigstens Ruhe. Und also deswegen, jeder momentan mit sich selber beschäftigt und ich glaube auch nicht, dass Mio Backhaus da jetzt sofort die Abhilfe wäre, aber vielleicht täusche ich mich auch. Christian Vander ist da der Mann als Torwarttrainer, der jeden Tag mit den Keepern zusammenarbeitet, also viel, viel mehr als Ole Werner und seine Co-Trainer das tun. Das ist eben Christian Vanders Aufgabe und wenn der das Gefühl hat, Michael Zetterer ist vielleicht aktuell A nicht gerade klar im Kopf und hat auch sonst irgendwelche Defizite, dann wird er Mio Backhaus sicherlich irgendwann die Chance geben. Aber der weiß natürlich auch, dass der, also der hat auf der einen Seite nichts zu verlieren, der junge Keeper, aber natürlich ist es auch ein undankbarer Job, jetzt reinzukommen in eine Mannschaft, die ohnehin gerade nicht funktioniert.
Ja, und Leverkusen ist da vielleicht auch jetzt nicht gerade der beste Gegner, auch wo man das ausprobieren sollte. Nochmal vielleicht, spendier uns nur einen Satz. Das darf auch gerne ein Schachtelsatz sein. zum Thema Körpergröße bei Zetti. Also siehst du das auch, dass ihm aufgrund seiner Körpergröße einfach auch immer ein paar Zentimeter fehlen?
Ja, es wirkt zumindest immer so. Und also man hatte häufig den Eindruck, dass da 5 Zentimeter vielleicht fehlen. Jetzt wird kein Schachtelsatz. Er hat in seiner Karriere aber eben auch häufig schon nachgewiesen, dass es eben kein Faktor war. Also sonst würde er ja nicht da stehen, wo er steht. Also er kommt ja, also auch da waren ja nicht alle blind um ihn rum und haben gesagt, oh ja gut, wir brauchten halt einen Dulli, den wir ins Tor stellen können, wie früher auf dem Pausenhof. Und das hat er halt gemacht. Nee, der hat sich das ja schon verdient. Aber klar, wenn du solche Tore eben siehst und die kassierst, dann kommst du schnell zu dem Eindruck, der ist 5 Zentimeter zu klein. Also dann musst du es irgendwie anders gelöst bekommen.
Ja, aber das ist mir auch irgendwie zu einfach, wie du schon sagst. Dann wäre er ja da nicht hingekommen, wo er jetzt heute ist.
Genau.
Also rücken wir ab von den körperlichen Zentimetern, die offensichtlich fehlen oder auch nicht. Und schauen wir auf eine weitere Personalie oder gleich mehrere, die ich gern mit dir in den Blick nehmen würde. In der 72. Minute rappelt's kräftig bei den Ein- und Auswechslungen. Da kommt nach langer Verletzungspause, ich habe mich sehr gefreut, Keke Top wieder rein für André Silva. Köhn kommt für Agu und Kabouré für Bittencourt. Weiser rückt damit ins Mittelfeld. Ich fand die Idee erstmal, also als sie noch quasi aufs Feld kam, sehr, sehr gut. War das deiner Meinung nach ein geschickter Schachzug von Ole Werner?
Es war ja auch einer, der so ein bisschen aus der Not geboren war, ne? Also es ging ja nicht mehr viel anders. Also wenn wir die Bank gestern gesehen haben, jede Menge Youngster drauf, ohne Bundesliga-Erfahrung. Du hast nicht mehr viele Mittel gehabt. Romano Schmid war nicht da und Leonardo Bittencourt war dann irgendwann noch ausgepumpt und mit den Kräften am Ende. Dann hast du halt Mitch Weiser und bringst den offensiv in der Zentrale, was ich auch durchaus für nachvollziehbar halte. Nur hat der eben auch, da sind wir wieder dabei, dass als Leistungsträger gerade auch genug Probleme. Ja, der macht
auch
am Ende
keine gute Zeit. Ja.
Nee, genau, der macht am Ende zwar das Tor, aber es war vorher ja auch wieder viel Stückwerk dabei auf seiner rechten Seite. Und dann willst du natürlich als Trainer mit Derrick Köhn und Isaac Kabouré 2 schnelle Leute bringen, die vielleicht nochmal für ein bisschen zusätzlichen Druck sorgen. Das hat jetzt auch so suboptimal geklappt, weil eben auch beide irgendwie ja auch mit sich selber zu kämpfen haben. Dann kommen noch schwächelnde Standards dazu. Also ich fand die Grundidee mit den Mitteln, die du hast, fand ich total nachvollziehbar. So richtig aufgegangen ist es dann am Ende eben nicht. Aber das hängt dann, da sind wir wieder beim Thema, dass dieser Kader einfach nicht genügend Spieler besitzt. Grippewelle hin oder her, um qualitativ auch positionsgetreu nachlegen zu können.
Ja, mir sind das alles viel zu viele Kausalketten, die wir immer wieder aufmachen hier in diesem Podcast. Aber so ist es halt.
Das ist das eine Problem. Und das macht es natürlich für die Spieler auch total schwierig, immer zu erklären, wenn wir jede Woche nachfragen, ja, Leute, was ist denn da eigentlich? Und das ist eben dieses große Werder-Problem, dass es nicht nur dieses eine gibt, sondern alles baut aufeinander auf. Und da sind eben dann wirklich alle dran schuld, wenn man es so will. Die Spieler sind es, das Trainerteam ist es, die Verantwortlichen sind es, weil sie dafür diese Bedingungen herstellen, in denen gerade gearbeitet werden muss. Und das ist dieses große, komplexe Problem, was Werder gerade zu arbeiten hat, weshalb, glaube ich, auch alle so das Gefühl haben, oh, das ist nichts, was du innerhalb von 2 Wochen irgendwie wieder gelöst bekommst.
Ja, und das Gefühl begleitet offensichtlich auch Friederike, die uns geschrieben hat, zu Felix Agu, der gestern seit längerem wieder in der Startaufstellung stand, schreibt sie Folgendes. Hallo Alex, meine Tochter und ich sind aus der Nähe von Berlin ins Weserstadion gekommen. Leider mussten wir aber eine erwartete Niederlage erleben. Berg für uns heute eine 2-, warum bei euch so schlecht? Ein ständiger Unruheherd mit vielen guten Aktionen. Insgesamt kann man der Mannschaft in der ersten Hälfte keinen Vorwurf machen, außer bei der Chancenverwertung. Das 0-2 war dann der Todesstoß. Da kam dann auch kaum noch was was Gefährliches von Werder Seite. Schade. Wolfsburg war einfach cleverer und selbstbewusster. Agu, ich bleib dabei. Was sieht der Trainer in diesem Spieler mit 3 Fragezeichen? Und Köhn schießt später von 4 Ecken 3 dem ersten Gegner am kurzen Pfosten vor die Füße. Die üben das jeden Tag. Unfassbar. Schlussendlich wollten wir dich, Alex, mal kennenlernen, haben dich aber nicht gefunden. Es bleibt dabei. Werder-Fan sein ist ein hartes Brot. Liebe Grüße, Friederike und Jan-Peter. Ja, sehr schade, dass wir uns verpasst haben. Hätte ich euch doch auch gerne mal getroffen. Malte, wie war Agu denn für dich? Also fangen wir mit dem mal an. Du hast ihm 4 gegeben. Das klingt jetzt nicht danach, als hätte er in deinen Augen die nötigen Akzente gesetzt. Und Hartmut, der hat uns auch noch zu ihm geschrieben, wo waren die Flügelläufe von Agu? Das sind jetzt ganz viele Punkte, aber die kannst du bestimmt in einer Antwort abfrühstücken.
Ja, genau. Also ich fand es jetzt gestern auch nicht mega überzeugend. Kann man vielleicht auch nicht erwarten, wenn man so zurückkommt. Ich kann trotzdem total nachvollziehen, dass man ihm den Zuschlag gegeben hat, in der Startelf zu stehen, eben weil sowohl Issa Caboret als auch Derrick Köhn zuletzt dann nicht wirklich Bäume ausgerissen haben. Und Felix Agu eben dieses Versprechen oder beziehungsweise gezeigt hat in der Hinrunde, dass er nach dieser Verletzung, die er ja davor schon hatte in der Saison, in der er ja schon stark wiedergekommen ist, dass er diese Form eigentlich ganz gut rübergerettet hat und sogar auf einem besseren Niveau unterwegs war. Und da diese Geschwindigkeit passte, die Abstimmung passte, er 11 Meter rausgeholt hat, also eben Qualitäten mitbringt, die vielleicht auch den Teamkollegen wiederum geholfen hätten, Stichwort wieder Normalität in ihr Spiel zu bekommen. Das hat nur gestern halt überhaupt nicht funktioniert. Ich halte Felix Agu für einen sehr konstanten, zielstrebigen Spieler und glaube schon, dass der in der Startelf nochmal wichtig werden wird. Hat halt gestern nicht so gut funktioniert, wie eben an der einen oder anderen Stelle auch. Aber klar, es ist halt gerade dieses große Gesamtproblem und wenn dann eben die Standards auch dann später von Derrick Köhn gerade eben noch angesprochen werden, also da habe ich auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und mich gefragt, wie kann das denn jetzt eigentlich passieren? Ist einfach nicht zu erklären. Also selbst wenn man nicht jede Woche im Training die Standards schießt, was ja durchaus vorkommen kann, weil es andere Spieler machen, dann sollte man von einem Bundesligaspieler, da sind wir wieder bei dem Satz, der spielt da ja nicht umsonst, sollte man erwarten können, dass so ein Ball in der Gefahrenzone landet. Wenn das bei uns, die in der Freizeit irgendwo mal kicken, jeder dritte Schuss nur da landet, wo er hin soll, okay, dann gehört das dazu. Aber von einem Profi muss ich irgendwie doch erwarten, dass er da hinkommt. Auch da haben wir hinterher mal nachgefragt, da hieß es dann auch nur, ja, der Kopf ist eben gerade nicht frei, da kommt der Ball vielleicht mal woanders runter, aber das ist mir zu einfach, tut mir leid.
Ja, nimmt aber dann auch mal so ein bisschen Druck von Duxch, ne, der dafür ja immer wieder kritisiert wird. Nehme mich da übrigens auch mit rein. Du weißt das, dass ich das gerne in den Blick nehme.
Ja, weiß ich.
Aber da müssen wir, also muss ich selbst auch mal zurückrudern, bin ich auch absolut bereit zu. Denn die Ecken gestern, das waren keine Waffen. Also wenn die überhaupt mal den Weg zum Strafraum gefunden haben. Gut, jetzt hat Schmid gefehlt. Der ist ja eigentlich der Zweite in der Reihe, wenn es dann darum geht. Aber Bittencourt und auch Köhn, du hast es gerade angesprochen.
Dass ich schon am ersten Mann hängen bleiben, ist einfach traurig. Also das versteht man einfach nicht. Also wirklich, das sind Menschen, die auch regelmäßig Flanken aus dem Spiel herausschlagen. Und wenn man im Training sieht, dann spielen sie sich irgendwelche Bälle da auch auf große Distanzen direkt in den Fuß. Aber klar, hast du den Druck nicht, da ist das vielleicht alles ein bisschen einfacher. Aber nee, also das machen andere Mannschaften eben vor, ungeachtet dessen, ob der Torwart da dann nun da ist oder nicht. Aber die bringen den Ball wenigstens irgendwo dahin, wo es gefährlich werden könnte. Aber wenn du nicht mal das schaffst, also wie willst du dann denn deine Ecken in gewinnbringende Tore ummünzen?
Ist halt das kleine Einmaleins. Also ich hoffe, damit sind die Fragen von Friederike und Jan-Peter geklärt. Ich glaube übrigens, Jan-Peter hat uns geschrieben und Friederike ist die Tochter. Ich habe hier derbe was durcheinander gebracht. Die
was
Familienverhältnisse
ist denn da in Köln,
nämlich.
Was mit dir passiert?
Ich weiß nicht, Vater-Tochter-Umkehr hier. Also bitte, Jan-Peter, ich gehe davon aus, du bist mit deiner Tochter Friederike nach Bremen gefahren. Jetzt haben wir es doch. So, Familienverhältnisse geklärt. Das mit den Ecken haben wir auch geklärt. Jetzt kommen wir zu dem Austausch mit den Ultras, den es gab unter der Woche. Das lief unter dem Radar, das heißt, niemand außer die Beteiligten wusste was davon. Wissen wir denn jetzt, was da besprochen worden ist? Es kommt ja nicht ganz so häufig vor, dass sich die komplette Mannschaft plus Staff und Verantwortliche in so einer Runde treffen und dann auch eben entsprechend höchstwahrscheinlich intensiv austauschen.
Ja, nicht so richtig wissen wir, was da besprochen wurde. Wir haben natürlich auch gestern an allen Stellen, die uns da irgendwie vors Mikro gekommen sind, nachgefragt, worum ging es denn? Was war denn da genau so der Tenor? Aber man hat sich darauf geeinigt, dass das Gespräch quasi zwischen allen Beteiligten bleibt. Ist nur so viel, es sei ein sehr respektvoller Austausch gewesen. Peter Niemeyer hat gesagt, eine Entschuldigung war nicht irgendwie vonnöten. Hätte ja sein können, dass dieses Treffen auch nochmal dazu genutzt wurde, wegen dieser geworfenen Gegenstände, die es da in Bielefeld gab. Ja. Aber darum ging es nicht. Sondern es ging einfach darum, dass beide Seiten oder vielleicht auch vor allem die Fans nochmal klar gemacht haben, worum es denn eigentlich geht für diesen Verein, für diese Mannschaft, für diese Situation. Weil man eben dieses Gefühl hat, gerade ist das nicht dieses Werder Bremen, wie man sich Werder Bremen vorstellt. Und wenn das auf einer komplett respektvollen Ebene stattgefunden hat, dann finde ich das schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Die Spieler werden es angenommen haben, haben sich gestern im Nachgang auch nochmal artig für den Support bedankt, auch wenn sie natürlich gemerkt haben, dass das am Anfang vielleicht ein bisschen ruhiger war. Aber es war eben doch nicht selbstverständlich, wie gestern die Atmosphäre war. Du verlierst da, du kommst aus einer Woche, die wirklich katastrophal für den Verein gelaufen ist. Das hätte auch ganz anders klingen können. Und ich glaube, dass dieses Treffen nochmal dazu geführt hat, dass die Mannschaft ein allerletztes Mal, hoffen wir es, verstanden hat, dass eben mehr kommen muss als das, was sie in den Wochen zuvor gezeigt haben. Aber ich bleib dabei, es ist sehr brüchig. Vielleicht reden wir in ein oder zwei Wochen auch wieder davon, wo ist das denn jetzt auf einmal schon wieder hin? Also ich finde, die Mannschaft muss noch viel, viel mehr Taten ihren Worten folgen lassen. Und weil sonst glaube ich, dass respektvoll wird es hoffentlich weiterhin zugehen, aber dass dieses angespannte Verhältnis zwischen beiden Seiten vielleicht noch ein wenig extremer irgendwann zunehmen kann, weil es ist auch klar, viele Mittel hast du jetzt nicht mehr. So wie der Trainer einmal die Mannschaft schon öffentlich angezählt hat und jetzt nicht mehr allzu viele Mittel hat, haben auch die Fans nicht mehr allzu viele Mittel, indem sie einmal öffentlich und einmal auch im ruhigen Rahmen ihrem Unmut Luft gemacht haben. Ich weiß nicht. Also es wird jetzt niemand durch die Stadt gejagt, da bin ich mir sehr sicher. Aber was weiß ich, ob es dann irgendwann mal wieder eine Bussperre oder so gibt, sowas, also eine Busblockade. Sowas halte ich nicht für ausgeschlossen, wenn das irgendwann dann doch mal wieder größer in die Binsen geht. Werder muss jetzt einfach das schaffen, wirklich in jedem Spiel den Eindruck zu erwecken, eben das, was auf diesem Banner gefordert wurde, dass sich alle für diesen Verein zerreißen. Was dann am Ende beim Ergebnis damit rumkommt, ich will nicht sagen, dass es zweitrangig ist, aber ich glaube, das ist das, was eben alle erwarten. Du willst das Gefühl haben, dass da unten 11 Spieler stehen, denen es nicht scheißegal ist, was da gerade genau mit Werder passiert, sondern dass da wirklich viel, viel hinten dran hängt. Und da geht es jetzt nicht um Saisonziele, sondern geht es einfach nur um die Identität des Vereins.
Genau, da ist die Erwartungshaltung eben nicht, dass man jetzt 5-0 gegen Leverkusen gewinnt. Genau. Das wäre absolut utopisch. Es geht um die Mentalität, es geht um die Einstellung. Flo aus Mecklenburg-Vorpommern hat uns noch was zusammengefasst. Der wagt so ein bisschen mal den Ausblick und guckt, wer ist noch in der Verantwortung. Er schreibt, es war sicherlich eine unglückliche Niederlage, aber Wolfsburg macht genau das, was Werder fehlt. Arbeiten in der Defensive und vorne effektiv agieren. Für Bremen geht es ab jetzt um die Ausrichtung für die neue Saison. Weder über Europa und Abstiegskampf braucht jemand reden. Ole Werner muss jetzt zeigen, dass er entwickeln kann. Ansonsten sitzt in Paderborn ein herausragender Trainer, der so eine Mannschaft sicherlich mehr anzünden kann. Fritz und Niemeyer müssen den Umbruch planen und zeigen, dass sie den Job nicht nur haben, weil sie mal in Bremen gespielt haben. Führungsstärke und Kreativität, vielleicht auch mal ein Spieler, der konstant gute Standards schießen kann, sind in diesem Kader nicht existent. Ich wünsche mir wirklich wieder ein Bremen, das Woche für Woche für etwas steht und diesen Fans und der Stadt gerecht wird. So wirkt es alles eher trostlos. Trotzdem lebenslang grün-weiß. Ja, ist ein wichtiger Punkt, ne? Jetzt schon, also den hatten wir ja eben schon, jetzt schon an die Ausrichtung für die neue Saison denken. Fritz und Niemeyer werden an dem gemessen, was sie entscheiden. Welche Reaktion nimmst du denn eigentlich derzeit bei denen wahr, mal abgesehen davon, dass sie sich mit den Fans zusammensetzen?
Ja, für die ist es natürlich auch schwierig und natürlich schwanken sie ein bisschen zwischen Mannschaft öffentlich in die Pflicht nehmen, aber auch nicht zu sehr draufhauen, weil du es damit ja auch nicht besser machst. Also, dass sie im Hintergrund schon die neue Saison planen, ist ja kein Geheimnis. Da haben sie selber auch schon im Transfer Winter drüber gesprochen, dass man jetzt natürlich schon Dinge auch in die Wege leitet, die im Sommer passieren können. Und da geht es sicherlich auch um Abgänge und dass man schon seine Liste hat, mit wem arbeiten wir denn weiter, mit wem können wir überhaupt weiterarbeiten, weil er sich vielleicht zu einem anderen Verein verabschiedet oder wessen Vertrag läuft aus etc. pp. Also das sind natürlich Dinge, die da jetzt schon angebahnt werden. Und klar geht es jetzt erstmal wirklich nur um die sportliche Situation in allererster Linie, weil du diese Mannschaft, so blöd das klingt, jetzt vernünftig in dieser Saison ins Ziel bringen musst. Das ist jetzt die oberste Prämisse. Darauf kommt es jetzt gerade an. Und dann kannst du dich spätestens ab Mitte Mai, wenn dann, oder halt früher, wenn wirklich der Klassenerhalt dann auch rechnerisch unter Dach und Fach ist, dann endgültig damit beschäftigen. Aber ich gehe da komplett mit, dass die beiden in erster Linie jetzt in den kommenden Monaten daran gemessen werden, wie sie Werder weiterbringen, welche Vision sie haben. Man hat immer gesagt, wer eine Vision hat, sollte zum Arzt gehen. Aber trotzdem, also wie sie Werder weiterentwickeln, das ist völlig richtig formuliert. Weil momentan ist nicht erkennbar, wofür Werder steht. Und Werder sollte dringend wieder für etwas stehen. Und das eben auch in allen Bereichen, nicht nur auf dem Rasen, sondern auch dahinter. Und da sind die beiden ganz, ganz groß gefordert und mehr als sie es, also vor allem Clemens Fritz, mehr als es in der Vergangenheit war.
Da erhöht sich der Druck. Florin aus Verl, die hat uns wahnsinnig viel geschrieben. Du bist auch so eine treue Schreiberin. Vielen Dank dafür. Ich nehme mal so ein paar Sachen raus. Also sie schreibt auch nochmal, ne, so ein Spieler wie Alvero, der meilenweit von der Startelf entfernt zu sein scheint, der wirft in meinen Augen auch so langsam kein gutes Licht auf die Transferpolitik um Jahns und Fritz. Und dann schreibt sie noch, ich hoffe, dass Friedel bald wieder Ordnung in den Laden bringt und dass zum Beispiel Top als Rückkehrer, der von der Krise unbelastet sein müsste, als zarter Hoffnungsschimmer taugt. Würde mich mal interessieren, was ihr den Werder-Fans als Mutmacher so anbringen könntet. Ja, und Malte, damit möchte ich gerne schließen. Ich habe dich letztes Mal schon gefragt, ob du uns so einen kleinen Lichtblick senden kannst. Sei der Mutmacher der Werder-Nation in diesem Podcast und sage uns, kann Keke Top derjenige sein, der uns vielleicht mal wieder so ein bisschen Glanz reinbringt in das ganze Spiel?
Na klar kann er das sein. Ich finde es jetzt aber trotzdem ein bisschen unfair, dem jungen Spieler, der seine erste Saison spielt, jetzt aus einer echt langen Verletzung kommt, da die ganze Bürde aufzuladen. Aber er ist einer der wenigen und eben auch wie Oliver Burke, an den man sich wirklich noch richtig erfreut. Das hat man auch gestern im Stadion gemerkt. Als Olli Burke am Arbeiten war, waren die Fans sofort da und es ging dieses leichte Raunen, wenn auch nur in abgeschwächter Form, durchs Publikum. Als Keke Top eingewechselt wurde, wurde sein Name besonders laut gerufen. Du hast nicht viele Dinge, woran du dich momentan hochziehen kannst als Werder-Fan. Vielleicht sind es solche Typen eben, da sind wir wieder bei diesem Stichwort, die es jetzt braucht, die vielleicht einfach mit ihrer Mentalität nochmal eine andere Qualität einbringen können. Es geht jetzt nur noch um die körperliche Ausstrahlung. Den Glauben darf man an Werder sicherlich nie verlieren. Aber wir müssen positiv bleiben. Es hilft jetzt einfach alles nichts. Also es muss ja irgendwie besser werden. Aber wenn ich jetzt diese eine Patentlösung parat hätte, also ich würde sie den Spielern oder der Mannschaft zuflüstern, dann wäre vielleicht alles besser. Aber jetzt, ich habe auch gerade nicht den einen Lösungseinsatz. So hart muss ich es leider sagen.
Schade, du warst kurz vor Mitarbeiter des Monats.
Ja, sorry, tut mir echt leid.
Nein, das ist mir schon klar. Nee, wir haben ja auch eingangs gesagt, wir versuchen ja seit Wochen irgendeine Antwort zu finden, aber es ist eben schwierig. So, Samstag 15:30 geht's ausgerechnet gegen Leverkusen. Die haben sich gestern mit einem 4:1 warm geschossen gegen die Eintracht, sind Tabellenzweiter, klar, amtierender deutscher Meister. Deshalb nimmt Jörg aus Viersen auch jetzt schon den Druck raus. Er schreibt, in Leverkusen nächste Woche, da dürfen wir nicht mit etwas rechnen. Gegen Gladbach zu Hause ist der Sieg einfach Pflicht. Gibt es da auch eine Niederlage, ist die Katastrophe perfekt? Ja, das nehmen wir so als Schlusswort, würde ich sagen, oder? Das unterschreiben wir nämlich so.
Ja, genau. Auch da geht es wirklich jetzt gerade in Leverkusen auch nur über die Einstellung. Also es ist völlig egal, wie das Spiel, ausgeht, aber wenn du verlierst, dann wird am Ende jeder sagen, okay, damit hast du gerechnet, es kommt auf die Art und Weise an, wie du dich da verkaufst.
Die Einstellung von Malte Bürger stimmt, das hat man einmal mehr gehört in den letzten rund 45 Minuten. Vielen Dank dir, dass du uns das so wunderbar auseinandergenommen hast an diesem ja verhaltenen Tag.
Es scheint die Sonne, ist doch ein toller Tag, hey.
Ah, da ist er ja, der Lichtblick, jetzt haben wir es doch, so hervorragend. Ich hoffe, du kannst die Sonne tatsächlich heute ein bisschen genießen, ich versuche das auch. Und ihr versucht einfach auch mal an was anderes zu denken als an Werder und Fußball. Das hilft ja manchmal, sich mal wieder so ein bisschen runter zu regulieren. Wenn ihr dabei Hilfe braucht, dann schickt uns eure Stimme und eure Meinung rüber an die 0160-9821 3x die 8 und die 4. Wenn ihr das gut fandet, lasst uns Liebe und 5 Sterne Deluxe da, darunter machen wir es nicht. Ich nehme jetzt mal einen Hustenbonbon zu mir. Cheers vom Nachspieldeich zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und sowieso überall dort, wo es diese Podcasts so gibt. Malte, mach's gut, auf bald.
Ciao und gute Besserung.
Dir auch.